ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Traditionsschiffe in Hamburg, alte Frachter, Segelschiffe oder der Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Sie sind Sehnsuchtsorte und Anziehungspunkte für Einheimische und Touristen. Der Mann, dem die Rettung vieler alter Schiffe maßgeblich zu verdanken ist, das ist Joachim Kaiser.
Der Journalist und Kapitän hat viele Jahre unter anderem für die Stiftung Hamburg Maritim gearbeitet. Er hat als Projektleiter dafür gesorgt, dass die Heimkehr des Flying P-Liners Peking nach Hamburg ein gutes Ende gefunden hat.
Bei allem, was er tut, ist er mit Leidenschaft und ganzem Herzen dabei. Joachim Kaiser erzählt über ein bewegtes Leben und über viele gerettete Schiffe. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3676. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin und Ihnen allen frohe Ostern.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Wir sind zu Gast auf der MS Bleichen und das mit einem ganz besonderen Mann, nämlich dem Mann, mit dem viele der Hamburger Traditionsschiffe ganz eng verbunden sind. Der Ewa-Papst, Mr. Peking, was hat er nicht alles für schöne Beinamen. Herzlich willkommen, Joachim Kaiser.
Danke, gerne.
Joachim Kaiser, das hat einen bestimmten Anlass, dass wir heute hier sitzen. Sie haben vor ein paar Tagen in Berlin das Bundesverdienstkreuz für Ihre Arbeit bekommen. Erzählen Sie mal, wie war es denn in Berlin?
Ja, doch würdig. Es war im Bundeskanzleramt. Die Urkunde hatte Herr Steinmeier unterzeichnet und die Verleihung hat Frau Roth, Claudia Roth, vorgenommen. Die war sehr gut vorbereitet, hatte ein gutes Team. Wir waren 8, die ausgezeichnet werden sollten, wovon eine nicht erschien. Und das ist natürlich schon ein Organisationsaufwand. Noch eine kleine Kapelle mit sehr viel Werve. Die saßen dann ungefähr 3 Meter vor mir. Wir saßen alle aufgereiht vorne. Und der Tenor schrie mich an bei der Registerarie von Don Giovanni. Fantastisch. War richtig gut.
Bundesverdienstkreuz bekommt man ja nicht einfach so, weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat, wie so eine Urkunde, die man bei 100 Jahren bekommt. Was stand bei Ihnen in der Begründung drin?
Die Begründung ist immer die gleiche, in Anerkennung besonderer Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland. Das steht bei jedem drin. Das war dann die Aufgabe von Frau Roth, da ein bisschen mehr Butter bei die Fische, wie wir hier in Hamburg sagen, zu liefern. Und das hat sie sehr gut gemacht. Natürlich hat sie einen Stab, der das vorbereitet, und ich wurde vorher ausspioniert, es ist mir alles entgangen. Es wussten schon diverse Leute, auch hier in der Stiftung, was da am Anmarsch war. Und ich war völlig perplex, als der Brief kam.
Das heißt, Sie haben es mit der Post zugeschickt gekriegt, dass Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Man wird ja da vorgeschlagen. Wissen Sie, wer Sie vorgeschlagen hat?
Ich war da ehrlich gesagt auch immer neugierig. Also es war ganz oft während der letzten Jahre, wo Freunde, Menschen, Besucher sagten: Eigentlich hast du das Bundesverdienstkreuz verdient. War mir nun nicht so wichtig, dafür habe ich die Arbeit nicht gemacht. Also das hing irgendwie so ein bisschen im Äther. Und ich hatte keine Ahnung. Und die Frage eben, wer war das, das hat mich dann auch bewegt. Aber alle hielten dicht. Aber nach Lage der Dinge ist es wohl so, dass das aus dem Hause BKM selber gesteuert worden ist. Also BKM ist Kürzel für die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien, in Klammern Claudia Roth. Und unter ihr sitzt also dieser ganze Stab von Kulturförderern auch, denen wir hier unter anderem einen Teil der Bleichen und die Pekinger Gänse verdanken. Das waren die Bundesmittel, die dort verwaltet wurden.
Wir sitzen hier im Kapitänssalon der Bleichen, ein Schiff, das, glaube ich, ohne sie nicht mehr existieren würde. Es war letztendlich zum Verschrotten mehr oder weniger schon freigegeben, als sie das vor vielen Jahren im Mittelmeer entdeckt haben und aufgespürt haben, dass es zum Verkauf steht. Wie geht's Ihnen, wenn Sie jetzt hier sitzen und Platz nehmen?
Ach, ich freue mich. Ich gucke links, ich gucke rechts. Die Gegenstände, um die ich mich bemüht habe, die sprechen jetzt zu mir. Es ist schön zu sehen. Das Schiff ist gut gepflegt. Also keine Spur mehr von dem Chaos und der Abnutzung, die das Schiff hatte, als wir es überführten. Aber man muss ja immer sagen, die Substanz war ja da. Das Schiff ist ja nie geplündert worden. Das war ja das Besondere. Das ganze Interieur, in dem wir hier sitzen, das war bis auf Kleinigkeiten alles noch da. Das Schiff hat wie unter so einer Käseglocke 50 Jahre überstanden. Und das ist eben nur aufgrund seiner besonderen Geschichte möglich gewesen, dass es dort nach in die Türkei verschlagen wurde und im Schwarzen Meer auch in die Ukraine gefahren ist und hat Schrott hin und her gefahren.
Und wir sprechen gleich noch über die vielen, vielen Schiffe, auf denen Joachim Kaiser gearbeitet hat, die er hierher nach Hamburg geholt und gerettet hat, und natürlich auch über das frühe Leben des Joachim Kaiser. Das tun wir alles hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Joachim Kaiser, neuer Träger des Bundesverdienstkreuzes und man sagt in Hamburg, einer derjenigen, ohne den es viele historische Schiffe nicht mehr geben würde. Geboren sind Sie 1947 in Hamburg. Was war das für eine Zeit? Wie muss ich mir die Kindheit eines Joachim Kaiser vorstellen?
Och, ich habe eine idyllische Kindheit gehabt. Ich habe mit meiner Mutter alleine, meine Eltern haben sich früh getrennt, in einem winzigen Haus, heute würde man sagen prekäre Verhältnisse, aber damals war man froh, man hatte so ein Behelfsheim. Und ich war mit meiner Mutter, die ich sehr liebte, und umgekehrt, da allein in diesem Haus am Rande von Hamburg, Volksdorf, und habe da eine wunderbare Kindheit erlebt. Und mir hat es da nichts gemangelt, also dass wir wenig Geld hatten, dass die Ernährung dürftig war, das hat man später erst gemerkt.
Nachkriegszeit in Hamburg, gibt es irgendwas, woran Sie sich noch erinnern, was Ihnen so bildlich im Gedächtnis geblieben ist in dieser Stadt?
Wir wollen ja das Maritime immer im Auge halten. Und es war so, dass mein Vater, der Naturwissenschaftler war, mal eine Reise, ein Auslandsjahr in Brasilien gemacht hat und natürlich mit dem Schiff dahin gefahren ist. Und ich meine, rausgehört zu haben, dass es auch ein Schiff der Reederei Gerkens gewesen sein könnte, auf jeden Fall so eins wie die Bleichen hier. Und er hat mich dann als Knirps mitgenommen, als dieses Schiff wieder mal in Hamburg lag. Und existiert ein Foto von mir, wie ich da so als Zwerg vorne im Vorschiff ganz ein bisschen verloren, aber die riesengroßen Augen von ihm fotografiert wurde. Er hat exzellent fotografiert und es existieren einige schöne Bilder. Und der Hamburger Hafen, das hat mich wahnsinnig, imponiert dort. Und ich erinnere noch, dass ich, als ich später dann aus Volksdorf in die Innenstadt umgezogen bin und die elterliche Aufsicht ein bisschen löcherig wurde, dass ich da mit dem Fahrrad irgendwann ohne Absprache, ohne Aufsicht, ich war glaube ich 10 Jahre alt, in die Stadt, durch die Stadt, in den Hafen geradelt bin, durch den Zoll durch, dachte immer, hoffentlich lassen sie mich und so weiter. Und dann habe ich hier in der Gegend vielleicht immer so ein bisschen geguckt und wurde dann meistens schnell verjagt. Das war ja immer eine ganz ruppige Atmosphäre hier, aber das hat sich tief eingebahnt bei mir.
Durch den Zoll durch, muss man erklären, damals gab es den Freihafen noch mit den Zollgrenzen, die natürlich auch kontrolliert wurden. Joachim Kaiser, damals schon klare Sicht Richtung Schifffahrt oder gab es während der Schulzeit dann und wann mal andere Interessen, dass Sie gesagt haben, könnte mich auch interessieren?
Naja, da kam von links und rechts alles Mögliche auf mich zugeflogen, aber es ist nicht erklärbar. In meiner Familie hat es nie Seefahrer gegeben. Es waren alles Beamte, Naturwissenschaftler, Lehrer. Meine Mutter war Musiklehrerin, der Vater ein Zoologe. Und da war nichts angelegt. Und irgendwie, es gibt auch so ein kleines Album, wo ich schon als Junge drin gekritzelt und Postkarten gesammelt habe. Und das ist alles voll mit Passat und allen möglichen Rasseglern. Also da war schon was. Und irgendwann lief ich durch Hamburg und da war irgend so eine kleine Ausstellung von Klepperbooten oder irgend sowas, diese Gummiboote. Und die hatten ein Modell rausgebracht, was auch segeln konnte und ein Seitenschwert hatte. Das war kindgerecht in der Größe. Und ich stand davor und war völlig ergriffen und so, sowas möchte ich mal haben.
Und haben Sie sich das irgendwann gegönnt, dieses Faltboot, was ja letztendlich viel verkauft wurde, letztendlich auch für viele Menschen, auch im Binnenland, den Weg auf Wasser geebnet hat?
Nein, das Faltboot ist an mir vorbeigegangen. Aber ich hatte dann die Außenalster entdeckt und die Segelei da und hatte da also ganz starken Drang, da auch teilzunehmen. Und da haben meine Eltern mir dann dank guter Beziehung ermöglicht, in einen Segelverein einzutreten. SKH, Seglerkameradschaft Hansa. Und das war in vielerlei Hinsicht sehr interessant für mich. Ich kam da auf einen Jugendkutter, also diese offenen Ruderboote, würde man heute sagen, mit zwei Masten. 8 Mann, Frau, Kind, Besatzung. Und damit bin ich zweimal auf Großreise oder Großfahrt, wie man so schön sagte, gefahren. Mein Kutterführer, der war vielleicht 20, 22. Und er sagte dann, und wenn wir den Teufel aus der Hölle holen müssen, wir kommen bis Dänemark. Und wir sind tatsächlich bis Sonderburg gekommen. So eine Unternehmung war das. Motorloses Fahrzeug. Da nahm das ganze Unheil seinen Lauf.
Joachim Kaiser, dann gab es das Abitur. Und danach erstmal ein Praktikum und dann waren wir Kollegen.
Richtig. Ich hatte wegen der Einrede meiner vielen Verwandten, die alle, wie gesagt, schon Beamten oder Lehrer irgendwas waren, gesagt, werd doch Lehrer, Junge, hast du lange Ferien, kannst du segeln gehen, dann kannst du alles machen. Ja, ich habe es alles runtergeschluckt. Ja, ja. Und einen Tag nach dem Abitur, das war bitter erkämpft, aber gar nicht so schlecht, einen Tag nach dem Abitur stand für mich fest, ich werde niemals Lehrer. Dann die große Frage, was soll aus dem Jungen werden? Das war dann so eine Art Erziehungskonferenz mit den Eltern. Und ich war ein bisschen gepeinigt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ganz andere Ideen. Es hatte alles, es kam immer Segeln, aber auch ein bisschen Wissenschaft und alles Mögliche durcheinander. Mich interessierte mich für Archäologie und Geschichte und für Kunst und so, was wie man so ist in dem Alter. Und was daraus machen. Und dann habe ich selber dann irgendwann, weil ich da ja wie so ein störrisches Kind gesessen habe, und um überhaupt mal einen konstruktiven Vorschlag zu machen, habe ich dann gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich Ingenieur werde und in die Entwicklungshilfe gehe. Ich hatte gerade Homo Faber von Frisch gelesen. Und dann sagte mein Vater, ja, das ist doch prima, das können wir doch mal und so weiter. Ich hatte natürlich im Sinn, dass es nur 3 Jahre dauert. Ich hatte ja noch viele Geschwister, die sein Portemonnaie belasteten. Und das ging dann ganz schnell, bekam ich einen Praktikumsplatz bei Heidenreich und Habeck in Barmbek. Und das war ein besonderes Erlebnis, weil ich zum ersten Mal unter Arbeitern war. Überall wurde revoltiert und sagt, die Arbeiter, 68. Keiner von den Studenten hat wahrscheinlich jemals einen Arbeiter richtig gesehen aus der Nähe. Ich habe in einer Firma mit 1200 Beschäftigten ein Jahr gearbeitet, im Blaumann. Und habe das genossen, muss ich wirklich sagen.
Also das erdet auch ein Stück weit. Also die verrückten Ideen, die man in diesen jungen Jahren ja häufig hat, das holt einen wieder zurück. War dann für Sie nach diesem Jahr klar, wo die Reise hingeht?
Nein. Ich hatte ein Lüttes Boot, in dem habe ich dann auch gearbeitet, habe damit gesegelt. Das war viel zu klein für mich, war 3 Meter lang. Also dieser Tisch ist länger hier. Aber war mein Ein und Alles, weil das verband mich mit der Elbe. Und da konnte ich raus und das ein bisschen ausleben mit dem Zelt und Spirituskocher und weiß der Teufel was. Der dringende Wunsch war eben, beruflich etwas zu machen, was mit der Seefahrt entweder praktisch zu tun hat. Also ich wollte ja lange Zeit zur See fahren. Als Junge wollte ich Segelschiffskapitän werden. Da sagt sie, der Junge, vergiss es, musst du zur Marine, dann kannst du auf die Gorch Fock. Und da ich nie eine Uniform tragen wollte, fiel das aus. Das war alles utopisch.
Und wie kam der Junge, der in der Maschinenbaufirma das Praktikum über ein Jahr lang gemacht hat, zum Journalismus?
Und dann fing ich an, das Hamburger Abendblatt immer mittwochs zu lesen, weil da waren die Stellenanzeigen. Und das war sehr ernüchternd. Es wurde nie irgendjemand gebraucht, der war so wie ich. Und die Zeit tickte und die Zeit tickte. Oh Gott, oh Gott. Und irgendwann, Hamburger Abendblatt aufgeschlagen, die Yacht, also die Seglerzeitschrift, die mir natürlich sehr bekannt war, die Yacht sucht einen Reiseredakteur. Was mache ich? Und hab da sofort angerufen und wir haben das einmal rekonstruiert, ich weiß auch, wer das gewesen ist, der Chefredakteur damals. Und er sagte so am Telefon, ja, Abitur, gut, was hatten Sie denn für Noten? Und ich sagte, ja, leider hatte ich in Geografie eine 5, aber das lag nicht an mir, sondern an die Prüfer. Ja, ja, sagte er. Dann setzen Sie sich mal hin, schreiben Sie mal einen Text und in einer Woche sehen wir uns hier. Und was für einen Text hat er? Wie Sie wollen. Können Sie sich auswählen. Wäre natürlich schön, wenn es mit Segeln und sich was zu tun hatte. Ich bebte. Und dann habe ich einen Freund, der eine Reiseschreibmaschine hatte, gesagt, ich muss das Ding mal eben, leih mir das mal. Und fing dann an und habe dann gesagt, was mache ich denn? Ich schreibe über genau das, was mich beschäftigt. Ein Wochenende auf dem Gaffelkotter Xenophon, mit dem ich dann segelte. Und ich konnte damals nicht wissen, dass die Yacht nicht nur gute Redakteure hatte, sondern eben auch einen Herausgeber, Horst Stern, der hinterher ja sehr bekannt wurde als Fernsehjournalist, Naturkundefragen. Und der fand das sehr gut, was ich da geschrieben hatte. Und er wurde ich eingestellt. Als Redaktionsassistent, halbes Jahr Probezeit, irgendwie 800 Mark oder so. Fantastisch.
Joachim Kaiser, Kapitän sind Sie erst später geworden, aber Sie haben schon vorher einen Titel letztendlich verliehen bekommen, Ewa-Papst. Vielleicht müssen wir dem Laien, der nicht ganz so viel mit Schifffahrt zu tun hat, einmal erläutern, was ist ein Ewa und warum hat man sich später Ewa-Papst getauft?
Also fangen wir von hinten an. Der Ewa ist ja das Arbeitsfahrzeug der Niederelbe gewesen, als noch alles unter Segeln transportiert wurde. Und diese Ewa waren besonders schön und eine besondere Kultur, die völlig erloschen war. Und ich war durch die Arbeit in der Yacht in Verbindung gekommen mit dem Verleger Egon Heinemann, der sehr, sehr schöne Bücher und Kalender verlegte. Chronik der Seefahrt hieß es. Und er suchte dringend jemanden, der für die ganzen Bilder, die er von dem Zeichner Christian Hardenfeld übernommen hatte, die Ewa zeichnen hoch und runter von vorn, von achtern, alle Typen, sehr, sehr schön, sehr, sehr naturalistisch. Es waren kolorierte Federzeichnungen. Dafür suchte er einen Autor, der daraus ein Buch macht. Das mache ich. Und er traute mir das zu. Ich war 24, 25 und habe das so als meine Chance begriffen. Und habe mich dann ans Schreiben gesetzt. Ich war mittlerweile freiberuflich, war nur 2 Jahre ungefähr bei der Yacht. Und dann hatte Horst Stern mir ermöglicht, freiberuflich zu arbeiten für die Yacht. Und ich hatte alle Freiheiten. Hatte mir einen Ewa-Rumpf gekauft, habe den restauriert. Und parallel dazu habe ich dann eben diese Bucharbeit gemacht. Und jetzt kommt das Hamburger Hafenkonzert. Ich wurde eingeladen, als das Buch erschienen war, Segler im Gezeitenstrom hieß das. Und der schlug relativ gut ein. Wir reden da von kleinen Auflagen, 2000, 3000 Stück oder sowas. Aber es gab Nachfrage und das hat die Leute beschäftigt. Es war ein Marktsegment, was überhaupt nicht bedient wurde. Und eine Folge war eben, dass ich dann vom Hafenkonzert, die es entdeckt hatten, eingeladen wurde, ob ich denn würde und so weiter. Ja, gut. Und ich wusste ja, dass es ein Schulauer Fährhaus ist. Und also 4 Uhr aufstehen, Taxi. Kurt Grobecker machte die Sendung.
Den Namen Ewa Papst hat Ihnen Kurt Grobecker verliehen?
Ja, im Rahmen des Hafenkonzerts oder danach. Und ich bin der Meinung, dass Kurt Grobecker das gewesen ist.
70er Jahre war das. Da waren die Segelschiffe ja tatsächlich schon am Ausmustern oder viele waren ausgemustert, hatten keine Segel mehr. Die Rümpfe gab es häufig noch an der Elbe und auch an der Nordsee überhaupt. Was hat für Sie so motiviert zu sagen, ich möchte da noch ein Denkmal setzen? Segler im Gezeitenstrom ist ja ein Buch, was es auch heute vergriffen, aber immer ab und zu noch gibt und was immer noch so als Standardwerk gilt.
Das ergab sich eins aus dem anderen. Ich habe dieses Buch natürlich mit Leidenschaft geschrieben und war konfrontiert mit sehr vielen Ewa-Wracks, von stählernen Ewern, die ich überall entdeckt habe, aufgrund der Kenntnisse, die ich nun erworben hatte, aber keinen einzigen hölzernen. Und das war nicht, das Buch hat ja gehandelt von den hölzernen Ewern. Ein Fischer-Ewer steht ja in München im Deutschen Museum. Das war es dann, mehr gab es nicht. Dann hat sich zweierlei ergeben. Nachdem ich das erste Buch erfolgreich dann auf den Markt gebracht hatte mit Egon, habe ich dann gesagt, Mensch, ich habe so viele stählerne Ewerunfe gefunden und ich habe nie irgendwo in der Literatur auch nur einen Hinweis darauf gefunden, dass es so etwas gegeben hat. Und das wurde ein sehr viel anspruchsvolleres Buch. Das andere habe ich ja aus Quellen im Grunde zusammengetragen, Schimanski und Zimmermann und wie noch immer. Und jetzt musste ich im Grunde Grundlagen schaffen. Und das hat mir richtig gut getan. Dort habe ich aber 3 Jahre, glaube ich, dran gearbeitet und habe immer mehr Schiffe entdeckt. Es war inflationär. Und ich habe eine Art von Besessenheit entwickelt, sage ich jetzt ganz kühl. Ich musste zwanghaft in jeden Hafen gehen, wenn ich verreiste und guckte in den Hafenwinkeln rum, wusste genau, wo solche Schiffe abgelegt wurden. Und entdeckte natürlich überall noch was und fotografierte und machte Notizen und so weiter und so weiter. Und daraus ist dann ja ein großes Projekt geworden.
Wenn Sie so viele alte Schiffe an der Nordsee, auch in der Ostsee und in Häfen verlassen gefunden haben, wann ist da bei Ihnen der Entschluss gereift, da muss man auch was tun, damit die erhalten werden, damit die vielleicht auch wieder unter Segel kommen?
Ja, wir haben ja mittlerweile schon den Museumshafen Övelgönne gegründet, auch ich. Mit Egon Heinemann und mit Fockelmark und anderen. Das ist ja nun auch etwas, was in Hamburg zum Urgestein gehört. Da waren die ersten Schiffe dann, die restauriert worden sind, ausgestellt und genossen die allgemeine Aufmerksamkeit. Dann war ich immer eine Nase lang noch weiter voraus und suchte schon nach den nächsten Schiffen.
Joachim Kaiser, lassen Sie uns das mal zeitlich ein bisschen sortieren. Sie sind ja dann nach Ihrer Journalistenzeit Kapitän geworden, sind selber zur See gefahren. Das heißt, die Arbeit an den alten Schiffen war damals Freizeitvergnügen.
Ja, das war Freizeitvergnügen. Aber ich war ja so eine Mischung zwischen selbst erfundenem Ehrenamtlichen und Freiberufler. Und das lief alles irgendwie ineinander.
Geschichte zu erhalten, speziell Schifffahrtsgeschichte zu erhalten, das wird irgendwann zum Lebensjob des Joachim Kaiser. Darüber sprechen wir gleich, speziell über die vielen, vielen bekannten Schiffe, die wir hier in Hamburg sehen können.
Joachim Kaiser, wir haben gerade ganz viel über Ihre Inventarisierung, nenne ich es mal, von noch erhaltenen Schiffsrümpfen an Nord- und Ostsee gesprochen. Schiffe, die in Deutschland gebaut worden sind, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr existieren würden, wenn man nicht einmal den Blick da drauf geworfen hätten. Irgendwann haben Sie angefangen, auch selber mit Freunden viele Schiffsrümpfe hier zurückzuholen und zu sammeln. Zeitweilig hat man in Glückstadt auch davon gesprochen, Kaiserhafen. Wie kam dieser Begriff zustande? War das, konnte man da von einer Seite, Hafenseite zur anderen gehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also es war schon so, wie Sie sagten, das ging über die Beschäftigung mit Karteikarten weit hinaus. Ich hatte Kontakt mit den verschiedenen Schiffseignern. Ich habe viele erstmal aufgeklärt, was sie für einen Schatz überhaupt haben. Und das blieb dann nicht aus. Ich habe das immer gerne erzählt, dass man irgendwie an einem schönen Nachmittag im Garten sitzt und sagt, jetzt eben ist doch schön, klingelt das Telefon. Und dann ist es irgendein Däne, sag ich jetzt mal, der dann sagt, du weißt doch noch, mit meine Ewert, der ist nun kaputt. Nein, er schwimmt noch. Und dann kommt irgendwann, wenn du ihn nicht kaufen sollst, dann sollen wir ihn abwracken. Oh, Schande. Und das hat mich dann mehrfach so aus dem Sessel gerissen. Und ich habe tatsächlich selber von meinem nicht gerade üppigen Geld Schiffe dann im Grunde ausgelöst vom Abwracker. Und habe die selber mit meinem Bruder und mit meiner Frau unter ansieglichen Bedingungen auch überführt. Also wenn ich das heute so denke, dass die uns überhaupt durch den Nordostseekanal gelassen haben. Ich hätte so ein Schiff da nicht durchgelassen. Naja, und das sind eben, die sind heute Teil der Flotte.
Das heißt, Sie haben angefangen selber zu sammeln, aber bei jedem Sammler ist es irgendwann so der Moment, wo er sagt, so, jetzt ist gut, also jetzt muss ich mich konzentrieren, sonst ersticke ich in diesem vielen Material. Wann war das bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, so, das ist jetzt meine Hauptaufgabe und ich konzentriere mich wieder auf das eine Schiff?
Das kam später. Jetzt haben wir Glückstadt, wir wohnten in Glückstadt und hatten da guten Kontakt sowohl zu der Werft, auf der wir gearbeitet haben, als auch zu den Hafenmeistern und so weiter. Und immer wenn ich mit einem neuen Schiff ankam, sagen, ja, leg das mal da hinten hin. Wir vertrauen darauf, dass du das irgendwann unter die Leute bringst. Und irgendwann kamen wir mit einem Fischkutterrumpf, der gerade abgesoffen und geborgen worden war, nämlich der Präsident Freier von Malzahn, der jetzt im Museumshafen liegt, im Schlepp. Der sah aus, furchtbar natürlich. Und ich wollte den A retten und B den Motor da rausholen. Und der kam dann im Schlepp durch das Sperrwerk in Glückstadt. Und der Hafenmeister, so ein Schrank, so ein Brustkorb, der stand da oben und guckte kommentarlos, wie wir da mit diesem Schiffler reinkamen. Und rief dann mit seiner sehr, sehr lauten Stimme, sodass das jeder hören konnte im Hafen, die Schiffe werden ja immer schlechter. Und in der Folge kam dann also die durchaus nicht als Komplimente gedachte Umbenennung in der Kaiserhafen. Das war also der dreckige Hafenwinkel da hinten mit der Werft. Da lagen dann 4 vom Schiffe und das war dann der Kaiserhafen. Ja, ich habe es mit Würde getragen.
Aber der Haufen wurde irgendwann kleiner.
Alle Schiffe sind gerettet. Alle Schiffe sind gerettet, ja.
Wie viel waren das? Könnt ihr mal ein paar Namen nennen, wer da jetzt davon hier noch an den deutschen Küsten fährt?
Also eins wird uns vermutlich auch noch beschäftigen, die Undine. Damit sind wir gekommen und eben auch geblieben in Glückstadt. Es kam ein grünes Steinfischerfahrzeug aus Dänemark. Das war, wenn du es nicht kaufen sollst, ne, diese Nummer. Das war die Petrine, die heute auch läuft als Traditionsschiff auf der Ostsee. Was hatten wir denn noch?
Freier von Malzahn?
Freier von Malzahn, richtig. Ah ja, und dann hatte ich den Dreimastschoner Anni entdeckt auf dieser Reise nach Schweden, von der ich berichtete. Der war da zwischengelandet, der war von Abenteurern gekauft worden. Die wollten damit Küstenhandel in Afrika machen. Aber das war wie mit den 2 Ameisen, die von Hamburg nach Australien reisen wollten. Die sind da gescheitert, weil sie haben als erstes mal einen Kühlschrank eingebaut. Weil sie wollten ja in die Tropen. Und der war gasgetrieben. Und der ist dann irgendwann explodiert. Und das war's dann. Und dann lag das Schiff ausgebrannt. Und ich habe das sofort erkannt. Dreimastschoner von der Lyringwerft. Das war natürlich einer meiner Kunden, wie ich immer sagte. Und das habe ich hier in Hamburg am Reeder, der mich immer wieder fragte, Mensch, hast du nicht mal ein Schiff? Ich will das gerne für meine Reederei haben und so. Ich hätte da, wo liegt das? Und so weiter. Er ist da sofort hingefahren, hat das gekauft. Und das ist dann der Dreimastschoner Anni geworden. Er ist auch in Glückstadt restauriert worden.
Die Undine, Sie haben sie erwähnt, ein Zweimaster, als Sie den bekommen haben. In welchem Zustand war das und gab es da eigentlich den Plan? Weil das Schiff gibt es ja immer noch, es liegt nur ein paar Meter hier hinter uns, auch im Hansahafen.
Ja, das ist der große Lebenstraum, will ich mal sagen, den ich lange, lange gehabt hatte. Einen Frachtschoner zu besitzen und ihn selber zu fahren als Kapitän. Nicht einfach nur, um das zu machen, sondern... Das ist eine andere Seite meiner Aktivitäten, über die wir nicht gesprochen haben. Ich habe eben auch Jugendsozialarbeit früher schon gemacht auf Jugendkuttern. Meine Frau war Sozialpädagogin und die Idee war, ein Schiff wirklich als frachttragendes Schiff zu betreiben und als Instrument für die Jugendsozialarbeit, weil ich da absolut überzeugt war. Das ist das richtige Instrument. Und wir haben lange gesucht. Irgendwann sagte mir im Museumshafen jemand, den ich kannte im Vorbeigehen, hast du schon gehört, Nordstrand 1 wird zwangsversteigert. Hingegangen in Pinneberg im Amtsgericht. Der Raum voll mit Leuten. Er sagte, ach du Schande, die wollen das Ding alle kaufen. Ich habe hier gar keine Chance. Und saß da mit meiner Frau in der Ecke. Und Der Vorsitzende hat dann wie eine Litanei in der katholischen Kirche was vorgelesen, wer da alles Forderungen drauf hatte und die Husumer Volksbank in erster Hypothek. Ach. Und ganz, ja, das summierte sich auf 120.000 Mark damals Forderungen. Und dann wurde die Forderung der öffentlichen Hand benannt, die, und daraus wird der Mindestpreis, mit dem Zwangsversteigerungen eröffnet werden. Das wird dann ausgesungen sozusagen. Und das waren 15.297 Mark und 80.
Die Summe kennen Sie heute noch.
Ja, hat sich eingebrannt. Der Vorsitzende guckte nach links, guckte nach rechts, guckte zu uns rüber. Ich hatte den vorher gefragt. Dann sagte er, wollten Sie nicht bieten? Ja, was wollen Sie denn bieten? Das Mindestgebot. In der sicheren Erwartung, dass ich da eine Lawine lostrete. War aber nicht. Dann gab es eine Stunde, wo dieses Angebot offen stehen musste. Dann waren wir nach einer Stunde Eigentümer eines rostigen, hässlichen, stinkenden Kümmers, der im Wedel da seit einem Jahr an der Kette gelegen hatte. So fängt das an.
Die Undine, Joachim Kaiser, wir haben es erwähnt, ist lange Zeit mit Jugendlichen, schwer erziehbaren Jugendlichen auf Nord- und Ostsee, aber auch weiter darüber hinaus gefahren. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht so ein Schiff, wenn es mit Jugendlichen unterwegs ist? Und wie verändert das auch?
Die Besatzung, selbst wenn sie aus zusammengewürfelten Menschen besteht, wird von so einem Schiff zusammengeschweißt. Oder eben auch nicht. Also es kommt auch immer vor, dass man sagt, das geht gar nicht, im nächsten Hafen, Rückfahrkarte, hat es auch schon gegeben, aber dafür macht man nicht solche Projekte, sondern die Idee war immer ganz eng im Grunde an meinen Erfahrungen des Kuttersegels. Das waren auch 8 Jugendliche, inklusive Kutterführer, die da auf Fahrt gingen, und für die war eben Sonderburg die große Fahrt. Diese Erfahrung habe ich mir zunutze gemacht und gesagt, 8 ist eine sehr gute Zahl. Das hört man aus der Jugendsozialarbeit auch. Wenn die Gruppen größer werden, wird es unübersichtlicher und es bilden sich Untergruppen und so weiter. Also 8 ist eine gute Zahl. Also das ist so eine der Voraussetzungen, die wir bei der Schiffssuche auch immer berücksichtigt hatten. Wir müssen 8 Jugendliche unterbringen plus 1, 2 Sozialpädagogen plus 1, 2 Seeleute.
Also Seefahrt gibt Struktur und das ist das Konzept. Die Undine ist dann eine Zeit lang noch als segelndes Frachtschiff zwischen Hamburg und Sylt gefahren und lag dann lange Zeit, ich glaube, im Harburger Binnenhafen, rottete vor sich hin. Der Betreiber ist damit nicht mehr zurechtgekommen. Sie haben es wieder unter ihre Fittiche geholt oder haben zumindest geholfen, dass es nochmal wieder eine Chance bekommt. Wann fährt dieses Schiff wieder?
Auch so eine Frage, die ich nicht... Da muss ich rumeiern. Also es liegt auch nicht in meinem Ermessen. Es ist wahr, ich habe das Schiff hier bei der Stiftung Hamburg Maritim dann unterbringen können, worüber ich sehr froh bin. Und wir haben auch Bundesmittel zugesagt bekommen aus den benannten Quellen, ohne sie voll abgeschöpft zu haben, weil das eben leider sehr langsam vorangeht hier. Und wir haben einen Betriebsverein gegründet für jedes unserer Schiffe, die Vereine sind nicht Eigentümer des Schiffes, das bleibt die Stiftung, aber die Vereine betreiben die und haben die Hoheit im Grunde im Alltag. Da muss man natürlich auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, was wir damals geschafft haben dort in 4 Jahren, in dieser kurzen Zeit mit wenig Geld, Utopie gibt es nicht mehr heute, kostet alles sehr viel mehr. Und man kann auch nicht mehr so viel selber machen, weil die Anforderungen so komplex sind mittlerweile an solche Restaurierungen. Das ist nicht wiederholbar. Ich hoffe ja sehr, dass ich irgendwann helfen kann, den Motor zu starten wieder, was ich dann manches Mal mit Freuden gemacht habe, das alte Rumpeleisen. Und wenn das Schiff dann mal losfährt, würde ich gerne mal eine Tour mitfahren.
Joachim Kaiser, Sie haben es angesprochen. Es braucht viel, viel Zeit und eine ganze Menge an Enthusiasmus, um alte Schiffe zu restaurieren. Und es braucht auch eine Menge Geld. Und ich kann mich erinnern, wenn wir hier über die Schiffe reden, die Sie für Hamburg entdeckt und erhalten haben sozusagen, dann war immer wieder die Rede, brauchen wir das überhaupt? Wozu denn? Und das kostet doch nur Geld. Ich erinnere mich auch, dass das beim Lotsenschoner Nummer 5 Elbe passiert ist. Die Öffentlichkeit war zwiegespalten. Die einen, die Schiffsverrückten, sagten, doch, das müssen wir für die Stadt erhalten. Die anderen sagten, oh, schon wieder ein altes Schiff. Wie haben Sie damals das mit dem Lotsenschoner erlebt?
Der Lotsenschoner, den kannte ich lange durch diese Forschungsarbeit, ohne ihn je gesehen zu haben. Als die Stiftung Hamburg Maritim 2001 gegründet wurde, worauf wir lange hingearbeitet hatten, wurde ich auf der Gründungsversammlung gefragt, Herr Kaiser, Sie kennen sich da aus mit, wo es noch alte Schiffe gibt. Wo gibt es noch Hamburger Schiffe mit besonderem Hamburg-Bezug irgendwo auf der Welt? Und da brauchte ich gar nicht lange überlegen. Sagte, also fallen mir jetzt spontan zwei ein. Das eine ist der Lotsenschoner Elbe, jetzt Wonderbird, irgendwo auf der Westküste der USA. Und das andere ist die Peking. So ist das, so habe ich das damals artikuliert. Und den Lotsenschoner haben wir im gleichen Jahr noch gekauft, auf Pump. Wir waren ja guter Bankkunde. Wir kriegten das. Und bei der Peking habe ich selber immer gewarnt. Leute, ich war mehrfach auf der Peking.
Ehe wir über die Peking reden, nochmal zurück zum Lotsenschoner. Der Lotsenschoner ist dann auf der Elbe gefahren, hatte 2019 einen schlimmen Unfall mit einem Containerschiff. Wie haben Sie davon erfahren, beziehungsweise was denkt man, wenn man ein Schiff, wo man so viel Herzblut und Arbeit investiert hat, wenn sowas dann passiert, auch mit Personenschaden tatsächlich?
Mich erreichte das, ich war segeln mit einem kleinen Holzboot mit meiner Frau auf der Müritz und dann kam so ein Anruf und ich dachte, ich sterbe. Ich konnte es einfach nicht fassen. Und dann sagten die Kollegen, du musst unbedingt kommen. Ich sag, Mensch, Leute, ich war da also wirklich in der Wildnis. Und immer noch mal ein Anruf, wir werden hier von der Presse überrannt, das kann hier keiner. Komm doch bitte, bitte. Und dann nächsten Morgen früh los und das Boot verladen und nach Hamburg zurück. Also mir hängt der Magen wirklich in der, das Herz in der Magengrube. Und dann gleich aufs rote Sofa beim NDR. Das war alles kein Spaß da.
Das Schiff ist immer noch nicht wieder in Betrieb. Wie ist im Moment der Zustand? Also es ist ja nach diesem Untergang, nachdem es wieder gehoben worden ist, nochmal restauriert worden. Das ist jetzt ein langer Prozess.
Ja, weil das Geld fehlt, natürlich. Wir haben das Schiff ja im Grunde zweimal restauriert, grundrestauriert. Es war ja, als es gerammt wurde, war es in dem besten Zustand seit Jahrzehnten. Wir haben es ja in Wiedesande mit vielen Spenden, Geldern und auch mit Bundesmitteln wieder neu aufgebaut. Das war ein Drama. Das war ein wirkliches Drama.
Wir sitzen hier an Bord der MS Bleichen. Auch das ein Schiff, was ohne Ihre Unterstützung und ohne Ihr Engagement wahrscheinlich nicht mehr existieren würde. Wir haben ganz zu Beginn der Sendung schon ein bisschen darüber geredet. Es war lange Zeit im Mittelmeer für einen türkischen Reeder im Einsatz und ist da wie unter einer Käseglocke, haben Sie es genannt, geblieben. Es gab aber auch eine Zeit, wo das Schiff letztendlich gar nicht mehr so richtig in Gang kommen konnte. Hier im Hamburger Hafen hatten Sie, nachdem Sie einmal Bestandsaufnahme gemacht haben und das Schiff hier in Hamburg lag, gedacht, das ist zu groß, das ist zu viel?
Ja, das war leider so. Ich hatte einen nicht besiegbaren Optimismus und da bin ich zum ersten Mal wirklich an meine Grenzen gestoßen und sagte, wir kriegen das hier nicht fertig. Wir haben ja mit gewaltiger Unterstützung aus dem öffentlichen Raum, auch aus von Hamburger Bürgern, das Geld für den Ankauf zusammensammeln können. Wir haben die ersten Restaurierungsschritte gemacht. Wir hatten ABM-Projekte, die uns gestützt haben und hatten einen treuen Spenderkreis, der allerdings auch immer weiter schrumpfte. Und die ABM-Projekte schrumpften auch. Es gab immer so viel Arbeitslose. Die Ehrenamtlichen, die sich hier um das Schiff geschart haben, wurden auch immer älter, wie auch ich. Also es ließ auf allen Ebenen, ließ es nach. Und das Schiff, dem war das egal. Das brauchte dringend Zuwendung und das war nicht mehr finanzierbar. Unsere Stiftung hat jedes Jahr 60.000 Euro, waren es dann ja, da reingegeben. Aber das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann habe ich mal einfach gesagt, wir verfolgen hier Konzepte, die nicht mehr zielführend sind. Das müssen wir jetzt einsehen. Und habe dann die Unterschutzstellung der Bleichen betrieben, ein Denkmalschutzgutachten geschrieben und konnte dann mit einiger Mühe, muss man sagen, die Leitung des Denkmalschutzamtes überzeugen, das Schiff unter Schutz zu stellen. Das war der wesentliche Schritt, um Bundesmittel überhaupt zu kriegen, von denen ich nur gerüchteweise gehört hatte.
Es hat ja eine Weile gedauert, bis das Bewusstsein da war, dass man auch Schiffe, die in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden, tatsächlich erhalten soll und unter Denkmalschutz stellen soll. Die Bleichen ist 1958 gebaut. Wie viel Überzeugungsarbeit hat es denn da gebraucht? Oder gab es auch mal die Stimmen, die gesagt haben, was wollen wir damit? Das ist ja im Gegensatz vielleicht zu den Flying P-Linern nicht unbedingt ein Denkmal.
Ja, solche Stimmen hat es gegeben. Es war auch immer so eine nicht feindliche Konkurrenz, aber natürlich eine inhärente Konkurrenz zur Cap San Diego, die allerdings ein ganz anderes Schiff ist, sehr viel größer für die große Fahrt gebaut. Die Bleichen ist für die Küstenfahrt gebaut. Es ist ein ganz anderes Schiff. Aber der geneigte Hamburger Bürger wird vielleicht manches Mal auch gedacht haben, oh Gott, muss das nun sein? Das waren solche Überlegungen, haben uns auch erreicht.
Joachim Kaiser, Sie haben im Zusammenhang mit der Bleichen von unglaublichem Optimismus gesprochen und natürlich auch von viel Geld. Ähnliches gilt für die Peking, die auch schon angesprochen wurde, 1911 gebaut, der Flying P-Liner hier in Hamburg bei Blohm und Voss. Das Schiff, wir wissen es, hat lange in New York gelegen, dort im Museum an der Südspitze von Manhattan. Und bevor es nach Hamburg kam, haben Sie das Schiff lange im Blick gehabt und auch wirklich besichtigen können. Können Sie sich noch erinnern, als Sie das erste Mal an Bord waren, was Sie gesehen haben?
Ja, 1976 fuhr ich für die Yacht bei der großen Windjammerparade vor New York mit. Natürlich auf einem historischen Segler. Und da war extra für dieses Event, haben die New Yorker Unglaubliches auf sich genommen und haben die Peking aus England geholt und restauriert. Und man muss vorsichtig sagen, so ein bisschen zur Show aufgetackelt. Aber das ist gut, denen ging es auch nicht besser als uns da. Da sah das alles toll aus und ich war natürlich begeistert. Ich sage, wieso steht da hinten Hamburg am Heck? Irgendwas ist hier nicht richtig. Aber dann kam es eben sehr viel später, als die Stiftung gegründet war und ich dann also selber diesen Hut in den Ring geworfen habe, Peking, wurde ich dann geschickt, sagen, fahren Sie mal hin und berichten Sie uns mal. Das Ergebnis war entsetzlich. Das Schiff war ein besseres Wrack.
Ich kann mich noch erinnern, ich war 2013 in New York das erste Mal an Bord und da war es wirklich schwierig, in den Laderaum zu gehen, weil man immer gedacht hat, man bricht durch und man hat auch das Gefühl gehabt, da sind schon Löcher in der Bordwand, so jammervoll war der Zustand. Hier in Hamburg gab es lange die Diskussion, wollen wir die Peking, brauchen wir die Peking, was kostet das Ganze? Es hat ja wirklich gedauert und es stand ja auf der Kippe, ob wir sie holen oder ob es überhaupt funktionieren würde.
Ja. Das Funktionieren, ja, das kann man so oder so diskutieren. Das ist natürlich auch bei uns diskutiert worden. Aber jeder, der irgendwie Schiffsverstand hatte und da einmal rüberging, so wie Sie damals, musste zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass es ein Desaster war. Es kam in Teilen an Neubau gleich, da muss man schon sagen. Und deswegen bin ich lange Zeit nicht dafür gewesen, die Peking zu holen. Zum einen, weil das dem Denkmalschutz natürlich so ein bisschen entgegenläuft, wenn man so große Veränderungen bei der Restaurierung vornehmen muss. Dann muss man schon sagen, das ist eine teilweise Rekonstruktion. Das ist das, was der Denkmalschutz eigentlich nicht will.
Es gab in New York den Moment, ich kann mich erinnern, Joachim Kaiser an Bord der Peking, an der Seite und vorne Schlepper, die das Schiff für den Winter nach Staten Island in die Werft schleppen sollten. Die Peking sollte also über den Hudson gezogen werden und es waren wirklich kritische Momente, weil die Schiffswand war dünn, die Schlepper mussten aufpassen, dass sie an der richtigen Stelle festmachen. Wir als Begleitung waren auf Transportschiffen nebendran. Sie waren an Bord. Was haben Sie denn gedacht, als die Peking plötzlich schwamm und tatsächlich gezogen wurde Richtung Staten Island. War das ein besonderer Moment?
Ja, so in Maßen. Geschwommen hatte sie ja vorher auch, da in Manhattan. Und ich hatte mich natürlich da sehr intensiv befasst vorher schon. Und es ist bei so einem Schiff, was lange liegt, es ist immer das Gleiche. In der Wasserlinie rosten die Schiffe durch. Die können im Boden noch gut sein, die können oben noch gut sein, müssen aber nicht. Aber bei der Peking war es eben, dass man eigentlich gar nicht wusste, wo ist hier noch was gut an dem Schiff. Das war schon ein Drama.
Sie haben eben gesagt, Sie haben jahrelang davon abgeraten, die Peking wieder nach Hamburg zu holen. Irgendwann war das Geld da. Und Sie haben dann trotzdem gesagt, ja, ich mache das Projekt, ich restauriere die Peking als Projektleiter mit, ich stelle mich da vorne ran. Das passt bei mir noch nicht so ganz zusammen.
Nein, da liegen auch unruhige Zeiten dazwischen. Ich will das gar nicht groß ausmalen, aber ich war, wie Sie schon sagten, lange Zeit dagegen. Nicht, dass ich da eine Abneigung gegen das Schiff gehabt hatte, aber ich habe hier meine Stiftung immer intensiv gewarnt. Die Schätzungen für den Restaurierungsbedarf gingen zwischen 1,5 Millionen und 15 Millionen. Und die 1,5 waren sogar bei uns im Vorstand mal gefallen. Und da hatte ich nur gesagt, träum weiter. Und das hat mir auch nicht so viele Freunde eingebracht. Wir konnten alle nicht überblicken, wie viel es wirklich werden würde. Und es ist dann ja schrittweise durch diejenigen, die diese Zuwendung beantragt hatten oder auf den Weg gebracht hatten, auf dem gleichen Weg, wie wir gleichen finanziert haben, mit den gleichen Bundestagsabgeordneten. Die hatten dann immerhin schon mal eine Werft gefragt, kommt mal her, guckt euch das mal an. Also fahrt mal eben nach New York mit 3-4 Leuten und macht uns da mal einen Preis. Die Werft musst du erst mal finden. Ich war mit Blum und Voss ja auch da. Die haben aber nur gesagt, forget it.
Das Geld kam, besorgt von den beiden Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse und Johannes Kahrs. Das war zumindest die Grundlage dafür, dass die Peking zurückkommen konnte nach Deutschland und restauriert werden konnte, grundrestauriert und jetzt hier in Hamburg liegt. Joachim Kaiser, der erste Schritt zurück nach Deutschland war der Transport auf einem Dockschiff nach Brunsbüttel. Und von dort aus wurde die Peking dann nach Wewelsfleth, die Stör entlang gezogen von den Schleppern. Sie sind mitgefahren auf dem Dockschiff, ne?
Ich bin auf dem Dockschiff mitgefahren. Das war eine schöne Fahrt. Also das Schiff stand da sicher und ich habe da jeden Tag meine Runden gemacht und habe auch, weil ich mich sonst gelangweilt hätte, ein bisschen aufgeräumt. Aber das Schiff dabei eben auch nochmal besser kennengelernt, weil ich in aller Ruhe dann alle Winkel kriechen konnte. Es war gut, aber es gab nichts Aufregendes.
Auf dem Weg nach Wewelsfleth, die Stör entlang, hat man schon erahnen können, welchen Hype dieses Schiff auslöst bei den Norddeutschen, bei den Hamburgern. Hätten sich sowas vorstellen können? Da waren ja Tausende von Menschen schon an der Stör und haben die Peking willkommen geheißen.
Da hatte ich schon ein Kloß im Hals.
Joachim Kaiser. Und dann kam der 7. September 2020 und die Peking sollte nach Jahren der Restaurierung in Wewelsfleth, auch nach einigen Verwerfungen und ein bisschen Streit mit der Werft, aber das gehört wohl dazu, sollte nach Hamburg kommen. Kam auch nach Hamburg. Es war ein sonniger, wunderschöner Sommertag. Joachim Kaiser, wo waren Sie? Sie waren ganz sicher an Bord.
Ja, ich war an Bord.
Und was war das für Sie für ein Gefühl? Die Elbe entlang, Tausende von Menschen, die begeistert waren, das Wetter stimmte auch. War das der Lohn für harte Arbeit in den vergangenen Jahren?
Ja, Kaiserwetter.
Über Gefühle will er da nicht so richtig reden, ne?
Na, ich muss dazu sagen, ich habe mir immer zur Regel gemacht, wenn ich große Projekte abgeschlossen habe, dass ich mich auch zurückziehe und nicht ewig da auf der Erfolgswelle da reite, bis der Gaul müde ist. So, ich habe 4 sehr harte Jahre gehabt bei der Restaurierung. Da war ich 72 schon und habe dann auch gegenüber BKM, dem Zuwendungsgeber, gesagt, Leute, was jetzt noch kommt, das ist nicht mehr mein Ding. Die Restaurierung ist abgeschlossen. Lass mich bitte raus.
Wir haben Kaiser, die Peking, die Bleichen, viele andere Schiffe liegen bei den 50er Schuppen, historischen Schuppen, wo Stückgutumschlag eigentlich wie vor 100 Jahren immer noch gemacht wird. Wenn man hier herkommt, dann riecht es nach Pfeffer, dann riecht es nach Gewürzen, auch wenn die Waren mittlerweile per Lastwagen angeliefert werden. Wie wichtig ist dieser Standort, den zu erhalten für das maritime Erbe Hamburgs?
Ja, das ist an Land im Grunde die einzige noch intakte Keimzelle, wo man würde ich sagen, da haben die Schiffe gelebt und gearbeitet und gelegen auch. Und da kann man sie eben auch ideal in ihrem eigentlichen Umfeld präsentieren. Ich sagte immer so schön artgerecht. Und das ist ja weiterhin der Fall, dass hier die Entwicklungsmöglichkeiten für ein Hafenmuseum, wie wir uns das erträumt haben, hier die Stiftung, nicht mehr gegeben sind. Das hängt mit der Gefahrstoffsituation hier am Hafen zusammen. Und ich habe immer nur gesagt, meine Arme waren zu kurz. Ich konnte daran nichts ändern.
Der Hamburger Hafen bleibt in Bewegung. Gleiches gilt auch für die vielen Traditionsschiffe, die hier sind und über deren Standort immer wieder neu entschieden werden muss oder überhaupt entschieden werden muss. Joachim Kaiser, was macht Joachim Kaiser heute? Schauen Sie noch nach alten Schiffen oder ist das Thema durch und Sie sind nur privat auf Ostsee unterwegs?
Also ich bin privat unterwegs mit der gleichen Leidenschaft. Ich habe im Grunde mir den Traum erfüllt, den ich als Junge, als ich da bei der Sichlerkameradschaft Hansa noch rumlief, sah ich diese großen Mahagoni-Yachten da und habe davon geträumt, sowas müsste man machen. Es hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe den Traum dann realisiert und mit diesem schönen Schiff segel ich jedes Jahr, Vierteljahr nach Norwegen, seit ich die Viking abgeliefert habe.
Und wenn Sie heute auf Ihren Touren auf der Ostsee nochmal ein historisches Schiff entdecken, das Sie vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, wen rufen Sie an und sagen Sie, das musst du retten? Gibt es einen Nachfolger für Joachim Kaiser?
Nein, aber ich gebe offen zu, ich kann es nicht lassen, in die Häfen zu gucken. Leider findet man ganz selten noch historische Schiffe oder wenn, dann sind sie bereits restauriert. Dann kann man sagen, Mission accomplished, ich kann weiterfahren. Aber ich habe durchaus schon das eine oder andere Schiff gefunden, was mir noch nicht vor die Flinte gekommen war, von dem deren Existenz ich wusste. Aber dann freue ich mich und hole das mal nach, wofür auch immer.
Wir sind gespannt, was da noch kommt und welches Schiff Joachim Kaiser noch entdecken wird. Joachim Kaiser, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass Sie heute hier waren, wünschen Ihnen ganz viel Gesundheit und eine gute Segelsaison 25. Dankeschön.
Danke auch.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute mit dem Ewa-Papst und Mr. Peking Joachim Kaiser.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche geht es um ein Stück Hafen-DNA. Seit vielen Jahren ist Hamburg die Drehscheibe für den Kaffee- und Kakaohandel. Wie das früher war und was heute noch übrig ist vom Handel mit den wertvollen Bohnen, dazu mehr am kommenden Sonntag hier im Hamburger Hafenkonzert.
Tschüss für heute, das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.